Now, legend would have us believe that a year after her death, the Red Queen came back to life and committed 7 murders.
Help me! Oh, Francis!
Why are you so afraid of the police?
Herbert and Francisco worked out a plan so the police wouldn't find out. Are you really convinced that the killer is Evelyn?
And you all saw this woman running away.
Now remember, she was wearing a cape, a red one.
You look as if you recognize that face.
I found out how your sister Evelyn was murdered.
What do you want from me?
Zum Sette Jolly ist das, glaube ich. Ist es noch der Sette Jolly? Ich bin mir gar nicht so sicher, weil der sollte ja eigentlich im Juli stattfinden. Ich bezweifle aber, dass ihr das hier im Juli hört. Mein Name ist Patrick, wir nehmen hier eine Episode auf der Bahnhofskino Extended Edition und ich freue mich sehr, mit einem Menschen zu sprechen, mit dem ich immer sehr gerne über Filme spreche, einem Freund des Hauses, einem großen Gönner, meiner einer Wenigkeit, der sich sehr lobend geäußert hat über mein Buchprojekt, das auch sehr unterstützt hat und mit dem wir schon tolle Filmgespräche hatten, der aber insbesondere ein großer Giallo-Fan ist und ich möchte fast schon so sagen, so eine Koryphäe auf dem Gebiet nicht, aber ein Enthusiast, oder? Alexander Sobolla. Wie schätzt du dein Expertentum, dein Aficionado-Tum ein?
Ja, ich würde mich tatsächlich noch eher als Enthusiast bezeichnen. Ich glaube auch, weil ich beim Giallo noch nicht so lange dabei bin. Also wenn ich jetzt bedenke, so Italo-Horror, glaube ich, seit über 20 Jahren. Giallo, glaube ich, erst wirklich erst seit ein paar Jahren. Aber langsam wird's. Also ich finde ja auch immer noch neue, schöne Filme, die ja wirklich Spaß machen und die ich mir gerne reinziehe. Von daher ist das schon immer noch ganz nett. Mhm. Also das ist ganz lustig, weil der Giallo an sich, die Hochphase war ja nicht sehr lang, aber es gibt trotzdem so viel zu entdecken in der kurzen Zeit.
Ja, ja.
Was mir ja so gefällt.
Ich möchte mich auch mitnichten als Kenner der Materie bezeichnen. Ich habe zwar mittlerweile relativ viel gesehen, aber ich habe eben auch noch viel mehr nicht gesehen. Und mir geht es jetzt immer häufiger so, je mehr ich eben gucke aus diesem Subgenre des italienischen Spannungskino, möchte ich jetzt mal sagen, desto öfter frage ich mich, habe ich den eigentlich schon mal gesehen? Kenne ich den vielleicht sogar schon? Weil das Titelwirrwarr ist groß. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, denen man dort begegnet, sind oft die gleichen. Die Szenarien sind sich eben auch sehr ähnlich. Es ist mittlerweile relativ schwierig für mich, da noch den Überblick zu behalten. Insbesondere auch, also das trifft vor allem auch auf den Film zu, über den wir heute sprechen, der auch wieder so einen Titelwirrwarr hergibt, bei dem man gar nicht mal ein- und aus weiß.
Aber das ist ja auch so typisch beim Giallo, ja? Also, ja, dass man dann so einen Film hat, der hat dann nochmal einen anderen Namen in Großbritannien und dann wieder einen anderen Namen in den USA gehabt. Hm. Und in Deutschland wahrscheinlich dann auch nochmal 5 Namen, aber ja.
Ja.
Über welchen Film sprechen wir dann? Soll ich sagen oder magst du es sagen?
Wir sprechen über die Rote Dame, ich glaube auch hierzulande, mittlerweile auch betitelt und auch mittlerweile auch veröffentlicht, aber eben ehemals veröffentlicht als Horror House, also auch nur mit einem englischsprachigen Titel, damals auf VHS. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er jemals eine Kinoauswertung hatte. Ich konnte diesbezüglich nicht rausfinden. Im Original heißt er auf jeden Fall La Dama Rossa Uccide 7 Volte. Oder im englischsprachigen Verleih The Red Queen Kills 7 Times von Emilio Miraglia.
Das ist ja mit einer der Gründe, warum das Sette Jolly Sette Jolly heißt. Also, dass man 7 Jolly auswählt, weil es gibt ja so viele Filme in dem Bereich, wo irgendwie die Zahl 7 vorkommt. Also in dem Fall halt natürlich die Rote Königin killt 7-mal.
Ja.
Und das gibt es ja öfter, ja. Also der Psychic ist ja irgendwie auch 7 Zeichen im sonst irgendwas im Italienischen zum Beispiel.
Ja, richtig. Hast du mitgezählt? Yeah. Tötet sie denn 7-mal?
Ich glaube, sie schafft es ja, glaube ich, nur 6-mal. Ich glaube, 6-mal kommt hin. Ich glaube, es sind insgesamt 8 Mordopfer, wenn ich mich jetzt nicht total irre.
Mm.
Nee, es sind sogar mehr. Es sind sogar 10, glaube ich, draufgehen. Also, okay. Wenn du die Mörderin hast, das sind 10 Morde. dann kommt es tatsächlich sogar genau hin.
Ich wollte jetzt auch irgendwie vermeiden, dass dieses Gespräch hier Dead on Arrival ist, indem ich dir eine unlösbare Aufgabe gleich zu Beginn stelle, mit der ich dich hier komplett überrolle.
Ja, ne, aber wenn man rein ist, sagen wir mal, die Rote Dame ist ja sozusagen eine Verschwörung, was ja auch so ein Thema ist im Giallo. Mhm. Und ich glaube, auf die Verschwörung kommen wir genau 7-mal. Da kommen wir hin.
Ja.
Ja, das kann ich ja dann noch erklären.
Ja, es gibt viel zu erklären, glaube ich, auch bei diesem Film. Ich glaube, die Inhaltsangabe ist hilfreich. Emilio Miralli habe ich bereits erwähnt. Es ist sein letzter Film. Er war nicht besonders produktiv, aber das, was er gemacht hat, ist durchaus bekannt. Insbesondere eben auch sein Vorgänger. Ich glaube, der vorletzte Film, den er davor gemacht hatte. Die Grotte der vergessenen Leichen ist zumindest namentlich eine Granate und auch inhaltlich sehr stark und auch tonal gar nicht so unähnlich zu dem hier. Und worum es geht, ja, dazu schreibt Moonshade bei der UFDB: Im Haus der Wildenbrücks gibt es eine horrible Legende, nach der im Mittelalter zwei Schwestern um die Macht und das Erbe kämpften. Genannt wurden sie die Black Queen und die Red Queen. Die Schwarze ermordete ihre Schwester, doch diese kam von den Toten zurück und mordete 7-fach. Als letzte steht die Schwester. Ein Fluch, der sich jedes Jahrhundert wiederholen soll. Für die jüngste Generation, die Geschwister Kitty und Evelyn, ist der Fluch erst nur eine Kindergeschichte, doch die erfolgreiche Modefotografin Kitty hat ihren Teil bereits getan, um die Prophezeiung zu erfüllen, und Evelyn war versehentlich im Streit getötet. Die Leiche aber daraufhin im Haus ihrer Familie versteckt, mit Hilfe ihrer kleinen Schwester Franziska und deren Mann. Doch dann scheint sich die Legende zu bewahrheiten, denn ein Killer in rotem Gewand und mit weißer Maske beginnt Kittys Fotostudie und das Umfeld der Familie auszudünnen oder zu säubern. Das ist inhaltlich weitgehend korrekt, aber ich glaube, deutet auch schon so ein bisschen den verwirrenden Plot an. Ich habe den Film jetzt nicht zum ersten Mal gesehen und ich habe wiederum gedacht, insbesondere eben so bei diesen erklärenden Szenen zum Ende des Films, in denen eben, ich möchte jetzt noch nicht spoilern, so ganz zu Beginn unseres Gesprächs, sondern in dem eben eine der Protagonisten oder Protagonistinnen des Films dann so quasi erklärt, worum es geht und was wirklich passiert ist, dachte ich mir schon so, das ist eine ganze Menge und nicht unbedingt schlüssig, aber na gut.
Ja, das sind vor allem unglaublich viele Tatverdächtige in dem Film.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, der Film schmeißt seine Figuren hin ohne Ende. Was ja natürlich irgendwie auch ganz lustig ist, das auseinanderzufieseln.
Und die sehen sich alle so ähnlich. Die Frage wollte ich dir stellen, weil ich frage mich wirklich, ist es so eine Alterssache? Bin ich einfach mittlerweile zu alt? Sind meine Augen nicht mehr scharf genug oder mein Verstand nicht mehr präzise genug? Aber wenn ich so Barbara Boucher neben Marina Malfatti, die eben Kitty und Franziska, die beiden Schwestern spielen, da erstmals nebeneinander herlaufen sehe, denke ich mir, die sehen doch vollkommen identisch aus. Und dann schmeißt der Film eben mehr und mehr blonde und rotblonde, dünne, junge Schönheiten in den Mix. Dann taucht eben noch Sybil Dunning auf als Lulu und hier diese Assistentin Leonora und Rosemarie ist auch so eine junge blonde Frau. Und ich denke mir, wer ist jetzt eigentlich tot von denen und wer nicht? Und wer könnte möglicherweise die Mörderin sein? Ich habe irgendwann kaum noch durchgeblickt. Also wenn ich zwischendurch mal so einen Namen geschrien würde, ich würde komplett den Anschluss verlieren. Oder meinst du, die sind gut zu unterscheiden?
Ach, es geht. Also ich finde Kitty und Franziska, gut, das sind ja Schwestern sein, von daher passt das noch einigermaßen. Und die Schauspielerin, die Franziska spielt, ist irgendwie so ein Tick größer, wenn die nebeneinander stehen. Deswegen geht es irgendwie nicht vom Auseinanderhalten. Und bei den anderen.
Also Sybil Dunning kennt man ja grundsätzlich in jedem Film daran, dass sie sich immer auszieht. Das
macht es ein bisschen leicht. Also die, wo man immer die Brüste sieht, wo die Haare noch ein Tick rötlicher sind, das ist halt ein Lulu. Und die anderen haben noch so minimal anderen Haarschnitt, aber ja, es sind viele Charaktere und viele von den Charakteren haben jetzt auch nicht sonst wie viel zu tun, wo man sagen würde, oh, jetzt sticht der Charakter raus, weil der Charakter hat jetzt die und die Eigenschaft oder irgendwas. Also bei Rosemarie zum Beispiel und wie ist die andere mit L? Noch eine Assistentin.
Leonore, die auf der Wiese da umgebracht wird.
Leonore, genau. Aber was jetzt Rosemarie und Leonore jetzt irgendwie jetzt groß unterscheidet, wenn du jetzt auch irgendwie auf Charakter jetzt auf dem Papier guckst, das ist ja jetzt zum Beispiel jetzt, glaube ich, auch nicht so viel, wo du sagen kannst, ja, Rosemarie ist so und Leonore ist so.
Ja, das stimmt.
Da würde mir jetzt zum Beispiel nicht so viel einfallen. Das macht es halt vielleicht auch nochmal so ein bisschen, weil Lulu kannst du sagen, ja, die ist halt so ein Sexpot, die sucht sich halt den mächtigsten Typen im Laden. Ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht die allerbeste Charakterisierung von einer Frau, aber zumindest sticht sie dadurch heraus.
Der heißt Hans Meyer.
Oh, Hans Meyer, ja. Ach, ja. Das wollte ich auch nochmal sagen, ja. Aber wir haben ein Modelabel, das heißt Springe. Und das klingt halt irgendwie auch so, also erstmal klingt es für mich viel zu sehr nach Springer. was ja irgendwie, glaube ich, auch relativ viele Leute schon sehr negativ assoziieren. Aber Springer klingt für mich so halb, was irgendwie so ein Italiener sagt, das klingt doch irgendwie deutsch, das nehmen wir als Namen. Und Hans Meyer ist halt so, ja, das doch, da ist dann jedem klar, das ist ein Deutscher, ja. Hans Meyer ist, glaube ich, so der deutscheste Klischeename, den man wählen kann, oder?
Also, ja, das stimmt schon. Ganz schlimm. Es gibt eine Menge Gutes über den Film zu sagen und ich mag ihn auch sehr, sehr, sehr gerne. Kann ich gleich vorweg schicken, aber es gibt tatsächlich so auf drehbuchseitig und storyseitig so ein paar Sachen, wo ich einfach denke, das ist ein bisschen schlampig. Das ist einfach so, die Namensgebung ist sehr uninspiriert. Man merkt eben tatsächlich, dass sie hier wirklich auf diese mindestens 7 Leichen oder 7 Opfer der Roten Dame kommen mussten und einfach auch Figuren reinschmeißen, die nicht zwingend notwendig sind. Du hast es absolut richtig festgestellt, indem du gesagt hast, eigentlich sind Leonore und Rosemary dieselbe Figur mehr oder weniger, sehen auch ähnlich aus, werden von sehr ähnlich aussehenden Schauspielerinnen gespielt. Die hätte man im Grunde auch in einer Figur kombinieren können und dem Film hätte nichts gefehlt. Und immer wieder und wieder denke ich mir eben so, ja, warum gibt's die eigentlich? Warum gibt's denn Hans Meyer? Warum braucht jetzt hier der Martin Hoffmann, ist auch ein wahnsinnig inspirierter Name, warum auch der Martin Hoffmann? Martin Hoffmann ist der Freund, Geliebte von Franziska. Martin Hoffmann hat eben auch noch eine demente Ehefrau, die sitzt auch noch in Ehefrau.
Martin Hoffmann ist der Geliebte von Kitty.
Von Kitty, Entschuldigung, ja.
Genau, weil wir haben ja dann noch mal jemanden.
Genau,
der Ehemann von Franziska ist, ja.
Richtig, der wiederum Martin Hoffmann hat eine geisteskranke Ehefrau, die sitzt im Sanatorium, auch die ist eigentlich plotzeitig, muss man mal ganz ehrlich sagen, auch komplett überflüssig, aber ist eben da, nur um umgebracht zu werden. Auf eine sehr schöne Art und Weise.
Ja, ja.
Aber der Film ist eben, also er ist ein bisschen, er ist großzügig, möchte ich sagen, in der Art und Weise, wie er mit Figuren und Namen um sich schmeißt. Und das habe ich mir eben auch ein ums andere Mal gedacht, aber insbesondere eben deswegen, weil es so relativ uninspiriert wirkt. Also auch dieser Chef dieses Modelabels, das ist ja, glaube ich, der Hans Meyer, der Chef von Springer ist, diesem Modekonzern, die auch dieses Kaufhaus betreiben. Und dachte ich, auch, so jemand leitet ein Modelabel, ein international erfolgreiches, einer der uninspiriertesten Männer, weiß nicht. Er ist ab da. So, wie gefiel dir denn der Film? Hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. Mhm. Ich habe den vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Ich war überrascht, wie viel ich von dem Film tatsächlich vergessen habe. Also ich konnte mich dann schon noch an gewisse Schlüsselsachen erinnern, aber es ist ganz faszinierend. Also es ist ein Film, wo bei mir nicht so viel hängen geblieben ist, obwohl ich den ja eigentlich echt ganz gerne mag. Ich finde, der hat ein paar wirklich schöne Bilder, der hat ein sehr, sehr nettes Titelthema von was, Bruno Nicolai?
Ja.
Das mir sehr gut gefällt. Ich mag Barbara Boucher ja echt gern. Der Film spielt schön mit roten Heringen. Er hat viele Morde. Ich finde nicht so viele Morde jetzt wirklich so schön spannend, aber ich glaube, dass das Bild von dieser Dame in diesem roten Mantel, die dann wild lachend wegrennt, jedes Mal, wenn so ein Mord passiert, das ist schon ziemlich cool.
Ja.
Und dann haben wir natürlich diese schöne alte Burg in Würzburg oder bei Würzburg, die schon visuell was sehr, sehr hermacht. Und das ist ja dann so schön konterkariert mit dem sagen wir mal, modernen Modehaus, wo alles Glas ist und diese modernen 70er-Jahre-Büros und dafür haben wir ja, wir sind quasi in dieser einen Welt und dann immer in dieser alten Welt mit der Sage und diesem altmodischen und so. Und das finde ich schon eigentlich ganz schön gelöst. Also der Film hat schon viele nette Sachen auch. Hat ja auch so typisch die Giallo-Sachen, die man natürlich hat. Wir haben ja irgendwie so diese Mordverschwörung sehr schön. Wir haben ein bisschen was Skandalöses, was in diesem Laden vorgeht. Ein paar nackte Tatsachen haben wir auch und wir haben ein paar durchaus ganz nette Morde. Also ist jetzt nicht so ein erste Garde Giallo, aber es ist durchaus ein sehr unterhaltsamer Giallo, wenn man noch mal ein bisschen mehr sehen will. Also um den Set der Giallo aufzupolstern, finde ich den zum Beispiel sehr gut.
Oh, zu mehr reicht es nicht, naja.
Nö, also ich finde das jetzt gar nicht so negativ, aber jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt zum Beispiel zum ersten Mal Set der Giallo macht und sich denkt, 7 Giallo, dann nimmst du halt dann doch vielleicht eher so ein Martino und ein Argento und ja, ein Fulci und dann vielleicht noch so ein paar von den größeren.
Ja.
Aber da passt er ganz gut rein. Auch, würde ich behaupten, vielleicht sogar auch beim ersten Jahr oder beim zweiten. Ja. Also das ist jetzt nicht so, boah, wenn ich jetzt nichts mehr gucken habe, dann muss ich den angucken, sondern der passt dann ganz gut rein. Aber das ist nicht jetzt der erste Giallo, wo ich jetzt sage, boah, schau den an. Das ist der mega Einstieg jetzt in diese Strömung, ja. Man sagt ja nicht mehr Genre beim Genre, sondern die Strömung sozusagen. Da finde ich, passt da ganz gut.
Ja, ich bin dem Film auch positiv gewogen. Wie gesagt, ich finde den eben, also, dass die Filme eben dramaturgisch so ein bisschen zerfahren sind, also generell Jolly nicht gerade kohärent sind und befriedigend in ihrer Dramaturgie. Ich meine, das haben wir ja häufiger, sondern eben primär von ihren Bildern und von ihren Schauspielern leben. Das ist ja meistens der Fall, aber in dem Fall ist eben wirklich auch plotseitig, finde ich, fast alles verloren. Das ist okay, das ist zweckmäßig. Ich finde es eben ausstattungsseitig sehr schön. Es ist ja, wie du auch schon richtig sagst, toll orchestriert von Bruno Nicolai. Es sieht auch fantastisch aus. Die Locations sind schön. Einfach dadurch, dass der Film so eine hochwertige Produktion hat, das macht eben vieles wieder wett, was so einfach auf figürlicher und dramaturgischer Ebene da nicht so passt. Vielleicht ist es auch gar nicht deswegen so unfair, wenn du sagst, ja, ich habe den zwar geguckt und dann festgestellt beim Wiedersehen, ich habe fast alles vergessen. Mir ging es nämlich ähnlich. Er ist halt inhaltlich relativ austauschbar. Was nicht verkehrt ist, weil dann hat man mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, um sich irgendwie auf die schönen Bilder zu konzentrieren. Und die sind ja auch sehr stark. Also die rote Dame, die rote Königin im Original ist ja sehr, sehr schön gestaltet, ein bleibendes Bild. Und das Ganze eben auch wirklich musikalisch toll untermalt. Ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber das wirst du wahrscheinlich anders empfinden. Kannst du mir gerne gleich sagen, von der Präsentation Würzburgs, weil das ist ja irgendwie meine alte Heimatstadt, in der ich meine Kindheit und frühe Jugend verlebte und dachte, da holt man noch ein bisschen mehr raus. Also Würzburg ist ja eine extrem pittoreske Stadt und Weikersheim, wo das Schloss steht, was zu Beginn gezeigt wird, auch, aber das setzt man noch relativ schön in Szene, aber wenn sie dann in Würzburg sind und dann sehen wir die Residenz und im Hintergrund die Festung auf dem Berg, auf den Weinbergen und den Hofgarten und den großen Ring da zum am Stadteingang, 100 Meter weiter, also da findet habt diese Entführung von Leonora statt und da 100 Meter weiter stand die Schule, auf die ich dann später ging, die weiterführende. Da dachte ich mir oft so, ja, da haben sie aber nicht viel rausgeholt, das ist alles nur so im Vorbeigehen. Inklusive so einer komischen Prismenoptik, die sie dann irgendwie auf die Kamera legen, als dieses Fotoshooting da ist im Hofgarten. Ich denke, ja, eigentlich ist das eine schöne Örtlichkeit, aber ihr macht gar nichts draus. Bisschen verschenkt. Oder geht's dir anders? Denkst du, doch, sieht hübsch aus. Möchte jetzt sofort mal Würzburg besuchen.
Für mich ist es, glaube ich, wirklich eher diese Burg,
ja.
Die ganz schön gefilmt ist. Würzburg selber, also als Stadtzuckerl, um Würzburg jetzt sozusagen im Touristenführer aufzuführen, nein.
Nee.
Hat mich das gestört? Nein.
Natürlich nicht.
Nicht unbedingt. Ich bin aber auch dadurch jemand, der natürlich dann auch genervt ist, wenn ich einen Film habe, der in Paris spielt und ich muss immer den scheiß Eiffelturm sehen oder sowas. Mhm. Der Film macht das halt nicht. Also sagen wir mal, der Film fällt nicht in die rein touristische Falle, die eigentlich alle Würzburg Stadt Sehenswürdigkeiten sozusagen zu zeigen, um nur da eine Szene zu haben. Von da ist es für mich okay, weil ich glaube, ich habe den Kontrast von der Burg und ich habe dann einigermaßen halt, wie gesagt, diese modernen Büros. Deswegen, nee, stört mich eigentlich jetzt gar nicht so.
Ja.
Dass ich die Stadt Würzburg jetzt groß mit dem Film brüsten wird, glaube ich jetzt nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Es gibt dazu einen schönen Artikel in der Mainpost, des Blättchens, was so die unterfränkische Medienwelt dominierte, viele Jahre lang, bevor eben alle Zeitungen starben. Also Mein Post gibt es immer noch, aber hier gibt es einen Artikel von 2008, in dem auch dieser Film ja als Splatter-Horror bezeichnet wird und dann werden inhaltlich falsch so ein paar, wird so ein bisschen die Handlung wiedergegeben und das war aber eben auch durchaus einfach mal 10 Jahre, bevor der Film, glaube ich, auch leicht verfügbar war auf DVD oder in einer HD-Version. Insofern kann ich es hier dem schreibenden Redakteur nicht mal wirklich übel nehmen, aber es wird so ein bisschen falsch einfach dargestellt und ich glaube, mehr draus gemacht, als wirklich zu sehen ist. Also das ist die Tatsache, dass sie in Würzburg gedreht haben, scheint mehr einem reinen Pragmatismus entsprungen zu sein, nämlich der Tatsache, dass sie dabei bei Weikersheim dieses tolle Schloss hatten und der Rest ist einfach nur so ein Zuckerle. Also da hatten sie aber wahrscheinlich einen günstigen Drehort gefunden, aber man sieht eben relativ wenig von der Stadt. Dieser ganze Teil hier unseres Gesprächs ist wahrscheinlich auch komplett überflüssig für alle Menschen, die keinerlei Bezug haben zu Unterfranken und dieser Stadt, so wie ich, nämlich wahrscheinlich 99% der Menschen, die uns zuhören. Aber ich fand es eben ganz interessant und ich erwarte immer so ein bisschen mehr, weil irgendwo so im Hinterkopf schwebt dann irgendwie immer noch so Suspiria und ich denke an die tollen Szenen da unterhalb des BMW-Towers oder auf dem Suspiria macht so viel aus München und die Rote Königin macht so wenig aus Würzburg. Da wärst du eine Chance gewesen.
Hm. Ja gut, aber Suspiria macht viel aus dem Königsplatz in München.
Ja.
Du siehst ganz am Anfang das Haus der Kunst, ja, weil du einfach so einen Nazi-Bau brauchst, um einfach schon mal die Stimmung zu erzeugen für den Film. Dann siehst du das Fruchtbräuhaus einmal. Gott, den alten Flughafen noch ein bisschen natürlich. Ich glaube, das ist der alte Flughafen. Ich war nie beim Flughafen in Riem.
Ich glaube, den Platz unterhalb des BMW-Towers ohne den BMW-Turm selber zu sehen. Also sieht sehr futuristisch aus.
Das sieht sehr futuristisch aus, ja. Ist aber auch ein sehr interessantes München, was der Film da zeigt, ja. Also, der zeigt ja da auch nicht den Marienplatz und den Odeonsplatz und die Feldherrnhalle oder so. Der hat auch sehr interessante Locations, die er macht. Wir schweifen ab. Also, vielleicht hätte man noch so einen Landmark sozusagen von Würzburg vielleicht auch nochmal nehmen können, vielleicht. Ja. Für irgendwie nochmal so ein schönes Setpiece oder sowas. Um da nochmal ein bisschen was anderes draus zu machen. Also wäre ja die Möglichkeit tatsächlich gewesen, dass du da nochmal irgendwie eine spannende Szene vielleicht machst. Mhm. Vielleicht auch, um einfach noch ein bisschen interessanteren Mord zu haben.
Mhm.
Also wir haben es ja, ich habe geguckt, der Film hat ja tatsächlich 10 Mordfälle. Und davon sind ein paar wirklich ganz nett inszeniert, aber die meisten sind jetzt nicht so mega, mega, mega toll.
Ja.
Würde ich jetzt behaupten.
Ja.
Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also, wir können ja ganz kurz, also wir haben ja beim Set of Jolly, habe ich ja bei den Abschwung-Gurker-Folgen über die Jallo-Beats.
Ja,
also, mach mal bitte. Das erste hatten wir ja schon. La Trama y Scandalo, also Plot, Protagonist und Skandalöse. Also Plot und Protagonist, also wir haben ja Kitty Wildenbruck. Das ist auch so ein toller Name, oder? Kitty Wildenbruck.
Das ist ein super Name.
Ja, ja. Die am Anfang ja erstmal gezeigt wird, wie sie vermeintlich ihre Schwester ermordet hat oder gesagt, totgeschlagen hat, versehentlich ermordet hat.
Ja.
Um das aufzubauen und dass sie halt dann, wie gesagt, in die so eine Verschwörung reinkommt. Und das ist ja ganz, ganz am Anfang relativ schnell auch klar, okay, der Großvater, den sie auch sehr liebt, ist gestorben und der hat viel, viel, viel zu vererben. Und Großteil von diesem Skandalösen ist halt, ja, mein Gott, das sind dann irgendwie Leute, die sich ums Erbe streiten. Dann haben wir diese Streitereien halt im Springe-Konzern. Und da ist das Skandalöse vielleicht halt, mein Gott, da hast du halt dann irgendwie so den Chef, der holt sich halt dann so das heißeste Häschen im Stall, weil die halt auch nur jemanden haben will, der halt reich und mächtig ist.
Mhm.
Und der geht halt mit dir auf den Strich, um irgendwelche Nutzen zu holen für irgendwelche lustigen Sexspielereien.
Mhm.
Oder? Das ist, glaube ich, so das Skandalöseste.
Ja, definitiv.
Und jeder hat mit jedem eine Affäre.
Also, ja, das ist richtig, das ist richtig.
Ja.
Aber auch so eine komplette Beiläufigkeit in dem Film tatsächlich. Also dieses ganze, diese ganzen Perversitäten, die sich da offensichtlich oder Obszönitäten, die sich da im Hintergrund so abspielen, die werden alle so beiläufig abgetan. Also ich bin auch jetzt zum zweiten Mal bei Wiedersehen wieder drüber verwundert gewesen, mit welcher Beiläufigkeit der Film das so darstellt, dass sie eben tatsächlich abends losfahren, um sich offenbar noch so ein paar Frauen einzusammeln auf dem Straßenstrich für ihre Sexspielchen. Weil ich dachte, okay, ja. Klar, ich meine, 72 waren wir alle, jeder wahrscheinlich noch viel mehr, irgendwie schon alle sehr aufgeklärt und sexuell befreit und so weiter und so fort. Aber es ist schon so ein ganz schön, also ich finde schon durchaus skandalös, vielleicht nicht, aber es hat was Provokatives. Also,
das hat
der Film sagt das so nebenbei, so ja, ist ab so, eigentlich nur um ein Szenario zu schaffen, in dem Hans Meyer dann umgebracht wird.
Ja.
Und da wird nie weiter das groß thematisiert, was der dafür für komische Dinge da nach Feierabend macht.
Nee. Da ist es ja dann nur so, dass seine Geliebte sich halt einfach den nächsten Überrangleiter
holt. Ja, genau.
Nachkommt. Und dann so, ja gut, jetzt ist der weg, jetzt bist du ja der Chef, also ich lege mich mal nackt auf die Couch und dann schauen wir mal, was passiert.
Oh, das ist eine tolle Szene, über die müssen wir unbedingt noch sprechen. Das ist so eines der bleibenden Highlights. Also ich kann mich an wenig Details erinnern, aber das ist ein toller Moment.
Da können wir ja gleich kommen zu beim nächsten. Das nächste ist ja eigentlich dann schon Bella Ragazza, die Frauen. Also die Frauen, die am meisten rausstechen, würde ich jetzt mal sagen, sind ja einerseits Kitty.
Ja.
Weil Barbara Boucher ist ja auch, also Barbara Boucher ist ja wirklich eine, die in vielen Jolly auch drin war.
Mhm.
Auch in The Black Belly of the Tarantula, in Don't Torture a Duckling. Das sind so größere, aber die hat ja viele gemacht. Also ich glaube, ich lasse jetzt einige aus, aber Barbara Boucher ist wirklich so ein Ich schätze mal, 5-6 Giallo-Produktionen wird die locker gewesen sein. Was meinst du?
Ja, die sind ein paar tolle. Die hat ja auch wirklich tolle Sachen. Die hat ja vor allem zum Giallo gefunden, wenn ich mich recht erinnere, nachdem es mit ihrer Hollywood-Karriere nicht so richtig klappen wollte. Also sie hat ja in Casino Royale mitgespielt, also in dem Bond-Film, an den sich keiner erinnert, in so einem inoffiziellen Bond, den mit Peter Sellers. Und dann kam sie wieder zurück nach Europa und hat viele tolle Genresachen gemacht. Also Haus der tödlichen Sünden, Filme noch einen, so als Giallo zusätzlich zu dem, den du genannt hast. Amak heißt der, glaube ich, im Original. Ja, ich mag sie aber auch sehr gerne, ja. Gute Frau, gute Schauspielerin. Sehr, sehr charismatisch. Also hat auch ein Charisma, was vielen anderen in diesem Film leider so ein bisschen fehlt.
Ja, also du kannst ganz klar sehen, warum sie die Hauptdarstellerin ist und warum man quasi mit ihr durch den Film geht. Das ist die, die wirklich eben die Star-Qualitäten auch hat, ja. Also wenn ich mir jetzt dann zum Beispiel die Schauspielerin anschaue, die ihre Schwester dann spielt, die auch nicht unattraktiv ist, aber ich finde, die hat nicht mal im Ansatz das Charisma von Barbara Boucher.
Ja, ja.
Also die fällt dann so wirklich in jeder Szene, wo du Barbara Boucher hast und sie fällt sich eigentlich so komplett weg. Also Barbara Boucher ist halt wirklich eine, die total raussticht. Und von den anderen weiblichen Figuren, also wir haben ja unglaublich viele, aber Lulu sticht halt natürlich komplett raus. Also da kommen wir ja darüber zu dieser Szene, die auch kommen mit der Couch. Weil sie halt einfach mit den rötlichen Haaren und diesem sexuellen Auftreten und diesem, das ist ja auch so eine typische, das sind ja beides so typische Giallo-Frauen, ja. Also Kitty hat ja einen Job und die ist erfolgreiche Fotografin und die lässt sich ja jetzt auch nicht irgendwie beruflich jetzt irgendwie total viel sagen, sondern die macht halt ihr Ding. Die müsste auch nicht groß Kohle erben, weil die ist erfolgreich alleine, ja. Das ist eine Frau, die kann alleine durchkommen. Ja. Und dann hast du Lulu, die weiß, dass sie sexuell attraktiv ist, sie weiß, dass sie schön ist und sie weiß halt, okay, also für mich sozusagen, das Beste, was ich für mich machen kann, ist, ich schnapp mir einfach einen Typen, der hat Kohle, dem sage ich mehr oder weniger, hör zu, du bist einflussreich, ich bin attraktiv, passt, wunderbar. Da kommen wir beide gemeinsam durch. Auch ein sehr interessantes Frauenbild, was du in diesem
Film hast. Die hat wirklich keinerlei, Schmerz dabei, nachdem ihr erster, nicht mit 10, aber ihr erster Wohltäter, erster Gönner, erster Sugar Daddy, der Hans Meyer, der berühmte Hans Meyer, gespielt von Bruno Bertocci, sehe ich hier, stirbt, also gewaltsam ermordet wird, ist auch sie diejenige, die dann ganz cool da sitzt und sagt so, ja, keine Ahnung, ja, wir waren dann immer da irgendwie nach Feierabend unterwegs und hab Huren aufgegabelt und dann steht zur nächsten Szene, wo sich dann eben schon an Martin Hoffmann, Udo Paljai, ranschmeißt. Ich wollte übrigens noch hier zu Marina Malfatti sagen, als Franziska Wildenbruck, die macht natürlich auch einen ordentlichen Job, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, sie kann nicht gegen das Charisma von Barbara Boucher anstecken, aber
ja, das ist es.
Es ist okay, aber sie wirkt eben auch, sie ist ein bisschen eher eine trockene Natur.
Es funktioniert aber ganz gut für die Rolle natürlich.
Ja, genau, sie muss auch die vernünftige Schwester spielen.
Ja, und die auch immer so ein bisschen übersehen worden ist, die dann in so einem Hintergrund dann halt die Sachen macht. Deswegen finde ich das auch voll okay, ja.
Sie hat auch, aber zu den Männern kommen wir, glaube ich, erst später, auch so ein Ehepartner, der ihr Image nochmal so unterstreicht, so etwas älteren, bärtigen, nicht mehr ganz so attraktiven Mann. Wobei, ob der attraktiver oder weniger attraktiv ist als Martin Hoffmann, dieser Name. Ich möchte den Martin Hoffmanns dieser Welt und den Hans Meyers auch nicht zu nahe treten, ehrlich gesagt, aber das ist eben so, ja.
Für mich sieht Martin Hoffmann halt aus wie so ein schwieriger Italiener. Das ist ein italienischer Schauspieler.
Das hast du gesagt. Ja, das sind, also bis auf Rudolf Schindler, der hier den Großvater spielt, hier, der dann zu Beginn schon stirbt, sind es, glaube ich, alles. Sibyl Dunning ist natürlich eine deutsche Schauspielerin. Aber das war's.
Also nichts gegen Italiener, aber er sieht dann wirklich aus wie so ein Italiener, also doch, glaube ich, schon ein bisschen älter auch als Barbara Boucher. Wie man sich halt so ein bisschen so die Italiener aus der Zeit vorstellt, finde ich halt. Aber er sieht nicht aus wie ein Martin Hoffmann.
Ja. Ich überlege gerade, ist Sibyl Dunning die Österreicherin? Ich bin so schlecht vorbereitet. Nächstes Mal bin ich wieder besser vorbereitet. Beim nächsten Set in Jolly. haben wir denn noch weiteres weibliches Personal?
Also wir haben genug. Wir haben noch Rosemarie und wir haben noch Franziska natürlich und wir haben natürlich Evelyn auch. Und Evelyn sieht man ja selber eigentlich sehr, sehr wenig. Ja, also wir haben ja bei anderen Filmen sind wir ja wirklich alle durchgegangen. Ich würde fast sagen, wir gehen weiter zum nächsten.
Also Evelyn wollte ich noch sagen. Zu Evelyn wollte ich hinzufügen, dass ja Miralja vorher ein Jahr zuvor diesen Grotte der vergessenen Leichen gemacht hat und da gab es eben auch schon eine untote Evelyn. Also hat den Namen einfach wiederverwendet, was ich ganz irgendwie auch.
Ja, der englische Titel ist ja was, The Night Evelyn Stood Out of the Grave.
Ja, okay. Ja, richtig.
Ja, genau. Ja.
Das, ich habe mich gefragt, ich finde Evelyn sowieso einen guten Namen für Horror-Gruselfilme. Habe ich gefragt, ob der noch häufiger auftaucht. Also habe kürzlich gesehen, Ein Kind zu töten, den Sarah Dorr-Film. Der hieß auch die weibliche Protagonistin Evelyn, aber es ist irgendwie so ein bisschen so ein gotischer Gruselname, habe ich das Gefühl. Also es würde mich nicht wundern, wenn jemand käme mit einer Liste und sagen würde, ja, hier, guck mal, ich kann dir 100 Horrorfilme nennen, in denen irgendwie die Böse oder eine der Figuren, zentralen Figuren Evelyn heißt. Aber
also so ein altmodischer Horrorname, ja.
Ja, schon.
Ja, aber auch ein sehr schöner Name an sich. Also ist das.
Ja, besser als Hans Meyer.
Viel besser als Hans Meyer. Ich finde, Kitty klingt jetzt auch nicht besonders deutsch, aber ich mag, Kitty ist irgendwie auch ein netter Name, ja. Wildenbruck ist halt auch irgendwie sowas, wie man sich vorstellt, wie so ein deutscher Adelsname ist.
Ja, es verleiht im Film so ein bisschen. Es gibt im Film so ein bisschen den Ernst, tatsächlich, dass alle so ein bisschen einfach falsch benannt sind die ganze Zeit. Ich finde das nicht schlimm, aber es sind eben tatsächlich italienische Schauspielerinnen und Schauspieler überwiegend, die eben deutsche Namen tragen. Unsere Protagonistin ist eine erwachsene Frau, die eben Kitty heißt, die aber eben auch nicht so eine Sexkitten ist oder irgendwas, was irgendwie ihren Namen rechtfertigt, sondern es wahrscheinlich einfach ein Name ist, den sie in ihrer Kindheit und Jugend getragen hat. Aber jetzt ist sie eben mittlerweile 30 und läuft immer noch mit dem Namen rum, was da ein bisschen merkwürdig erscheint.
Ja, aber es hilft ja nicht, wenn eine andere Lulu heißt und Lulu ist halt wirklich. Was assoziierst du mit Lulu
aus? Ja, aber Lulu ist eine Lulu in dem Film. Das ist okay. Ja. Ich meine, sie ist eben auch eine Lulu. Aber Kitty ist ja schon ist keine Kitty, sondern eher so eine
Annika. Also wenn sie jetzt Katharina heißen würde, ja, und einfach Kathi wäre oder sowas, dann würde man denken, ja, ist halt eine erwachsene Frau und heißt halt Kathi, verkürzt als Katharina, ja? Aber Kitty. Ja.
Gut, sie heißt nicht Pussy Galore, also es könnte alles immer noch viel schlimmer sein. Von daher. Geschenkt. Wo warst du? Du warst beim dritten Beat, glaube ich.
Ja, grande Stile. Mhm. Also Regie, Stil und Musik. Also wie gesagt, also das Bruno-Nicolai-Thema finde ich sehr schön. Also ich mag ja auch bei alten italienischen Filmen, gefühlt ist das ja immer wieder ein Thema und das wird wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder gespielt, dass man es am Ende mitpfeifen kann. Aber ich bin ja ein Riesenfan davon.
Ja.
Und ich finde, das ist wirklich sehr nett, das Thema.
Ja, es wird wenig variiert. Ich war auch fein damit. Es ist nicht das, was einem beim achten Wiederhören nervt. Und es ist der Score an sich ist auch noch variantenreich genug an anderer Stelle, um dann irgendwie wieder auch mich bei Laune zu halten. Und am Ende über den Abspann läuft ja dann auch noch mal ein bisschen neue Musik, die auch sehr schön ist. Ja.
Ja.
Wobei ich mich frage, wo die da hinfahren. Also tatsächlich, weil das Finale findet in Würzburg statt oder in dieser nicht namentlich benannten Stadt. Also ist ja auch interessant. Die fahren alle Autos mit Karlsruher, Münchner, Frankfurter, Würzburger Kennzeichen. Aber es wird niemals gesagt, wir sind in Würzburg. Also es wird mal ein Stadtname genannt, aber der ist eben fiktiv. Und dann das Finale findet eben mitten in dieser Metropole statt. Und dann wird hier Martin Hoffmann mit dem Krankenwagen weggefahren und die fahren auf dieses Dorf. Und ich dachte, okay, Würzburg hat echt gute Krankenhäuser, aber
ich glaube, es ist ja so ein bisschen assoziiert, dass dieses Schloss ein bisschen außerhalb sein soll. Weil auch der Großvater doch irgendwann mal sagt, so, ah ja, ich liebe es ja so auf dem Land zu leben.
Ja, ich weiß es
nicht. Von daher würde es wahrscheinlich schon Sinn machen, ja, wenn das halt Schloss ein bisschen außerhalb ist von der Stadt. Ich glaube, das ist eher so eigentlich so der Gedankengang, dass dieses Schloss nicht wirklich so zentral ist und dass du dann quasi dann in die Stadt dann reinfahren musst.
Na, ich dachte, das ist irgendwie mitten in der Stadt, weil der irgendwie sagte, komm zum Marktplatz Nummer 1 oder so. Dann sagt sie, da stehen nur verlassene Häuser und sie fährt eben auf diesen riesigen Platz, der offensichtlich ein Marktplatz ist, der wahrscheinlich an Werktagen sehr belebt ist, aber offensichtlich wohnt da niemand. Das ist also geografisch herausfordernd, aber das ist alles
okay. Wie so ein amerikanisches Downtown.
Das ist super. Ja, natürlich schon so ein bisschen so, oh, das ist die schlimmste Ecke der Stadt und dann fährt sie da eben vor mit ihrem Mini. Ist das ein Mini oder ein Fiat? Ich glaube, ein Fiat 500 oder so.
Ich glaube, ja.
Und ich denke, man denkt sich, das sieht jetzt nicht aus wie der, weiß ich nicht, der Haunted House Teil der Stadt. War fit, meinetwegen.
Der verwunschte Marktplatz.
Genau. Aber zum Stil, ja, grundsätzlich, ich finde ja, Miralja ist ein guter, er beherrscht ja auf jeden Fall sein Handwerk, hat ja auch wirklich genug gemacht, das hier war jetzt sein letzter Film, sich auch in verschiedenen Genres bewegt und geübt, das ist alles sehr, sehr solide inszeniert, ohne jemals so einen einzigen Moment zu haben, bei dem ich jetzt rein vom Inszenatorischen denke, wow, das ist grandios, da ist irgendwie der große Meister gerade am Werk. Aber es sieht sehr kompetent aus, alles. Und er hat natürlich dieses tolle Bild, was du vorhin schon ansprachst, hier von Evelyn in diesem roten Umhang.
Ja.
Was natürlich sehr hilft.
Also da gibt es ja gerade auch eins von diesen Bildern, wo sie den roten Umhang auf die Zuschauer zurennt.
Ja.
In diesem Bürogebäude. Das ist schon ein sehr einprägsames Bild auf alle Fälle. Mhm. Selbst so Bilder wie die echte tote Evelyn, die dann in diesem Burgkerker ist, also der Burgkerker allein schon, und dass sie dann halt dann da so quasi so eingebunkert ist, auch wenn das jetzt nicht das tollste Make-up ist, wie diese Leiche aussieht, aber das funktioniert schon ganz gut als Bild.
Ja.
Ich würde auch sagen, also der ganze Film ist eigentlich komplett solide inszeniert. Ich finde die Ausleuchtung nie besonders spannend. Also ich habe immer das Gefühl, das ist alles relativ flach ausgeleuchtet. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt ein besonders Licht-Schattenspiel, wo ich sage, oh, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel The Fifth Chord nimmt, der ja unglaublich tolle Sachen hat mit Licht zum Beispiel. Das hat der Film zum Beispiel gar nicht, finde ich. Also
ja.
Da ist nichts, was mich jetzt wirklich packen würde. Also ich habe, also nein. Also wie gesagt, ich finde mit der Burg, das ist schon ganz schön. Auch wie mit Sets gearbeitet wird. Der Film weiß auch, wie er die Darsteller eigentlich einigermaßen schön inszeniert und auch wie man mit Schnitt schön hantiert und so. Mhm. Auch ein bisschen wie so ein bisschen so Unwohlsein erzeugt wird. Also gerade zum Beispiel auch beim Mord am Großvater, wo du wirklich eher noch so dieses klassische Gothic-Horror-Ding auch hast, wo dann diese Gestalt da kommt in der Nacht und wo du dann diesen Close-Up auf seine Augen. Und wo du dann erstmal schön Stimmung erzeugst und wir sind in dieser Burg und es ist nachts und der Großvater ist alleine. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr schön. Da gibt es schon ein paar nette Sachen.
Das ist ausstattungstechnisch sehr gelungen. Also es gab so zwei, drei Momente so ausstattungsseitig, wo ich schon so dachte, oh, sehr, sehr schick. Also ich finde dieses, ich glaube, das ist Martins Apartment eigentlich sehr schön ausgestattet, diese gestreiften Tapeten und also es ist sehr die Art von Chic, der 1972 eben schick war. Mhm. Also es wird heute kein Mensch mehr so machen. Das sieht relativ furchtbar aus, nach heutigem Maßstäben, glaube ich, auch wie er sich dann irgendwie da entspannt an die Wand lehnt in seinem viel zu knappen Morgenrock oder was auch immer er da trägt. Das ist alles schon schreit frühe 70er, aber ich finde es sehr, sehr, sehr ansprechend. Und
ist das dasselbe der Apartment wie in der Keller von Wien? Oder ist es zumindest dieselbe Tapete?
Es kam mir auch irgendwie verdächtig vertraut vor.
Ja.
Vielleicht die gleiche Tapete. von derselben Rolle.
Ja. Aber es sieht auch auf alle Fälle sehr, sehr, sehr stark nach. Also ich bin mir ziemlich sicher, es war also auf alle Fälle was mit Edwige Fenech. Ich glaube, es ist der Keller von Wien.
Ja, das wäre super. Also sowas rauszukriegen, ich glaube, da wärst du echt so unter, dann würden wir wirklich, einer von uns zumindest könnte sich dann den Titel der Giallo-Koryphäe wirklich irgendwie zurecht aneignen, wenn man sowas rausbekäme. Dass sie irgendwie da dieselbe Tapete benutzt haben. Aber ja, also ausstellungstechnisch sowieso. Also nie mir wirklich nennenswerter Bruch aufgefallen an irgendeiner Stelle, wo ich dachte, oh, das sieht aber billig aus oder das passt nicht. Ich meine, klar, einige so Momente des Zögerns hatte ich eben schon, weil ich eben auch die echten Örtlichkeiten kenne in dem Film und weiß eben, dass es eben das Stadttheater von Würzburg, was wir da sehen, und kein Modehaus. Und sie haben eben versucht, hier die Vitrinen dann eben, da haben sie eben da so ein paar Kleidchen reingehängt und eben keine Theateraushänge von den aktuellen Stücken, um es irgendwie so wirken zu lassen, als sei das ein großes Modehaus. Aber gut, das ist eben auch so Wissen, das habe nur ich oder die Menschen, die auch die wahren Locations kennen, und das schadet dem Film nicht. Besonders schön fand ich ehrlich gesagt das Bild auch, was da hier der Opa Wildenbrück, was Opa Wildenbrück da in seinem, in seinem Wohnzimmer hängen hat. Ich fand das eigentlich ganz cool. Also ich würde da sowas niemals an die Wand hängen. Also verbreitet ja schon so ein bisschen schlechtes Karma, einfach dieses Bild da zu haben von deinen Ahnen, die sich da gegenseitig umbringen. Aber gut gemacht, doch. Ich fand das Bild sehr schön. Auch dieses, ja doch, das war, hat mir wohl gefallen.
Ja, mir auch. Also es ist schön gemalt, und es ist ja auch, da kommt ja über dieses Bild, kommt ja dann auch die Titelsequenz. Mhm. Und das kann man auch lang genug angucken. Also man hat da irgendwie genug, was man da so reingucken kann. Ja. Also das wäre ja auch ein tolles Poster gewesen.
Ja, ja, ja. Besser als die Poster, die sie dann benutzt haben.
Ja. Oh ja.
Die sind also, so spannend.
Also wenn du jetzt das haben würdest, jetzt mit dem Titel von Film und das jetzt wirklich als Posterdesign oder auch als Design für das Blu-ray-Cover zum Beispiel. Mhm. Ja, für die Criterion Edition.
Ja, mal gucken, was da noch kommt. Die müsst ihr auch irgendwann dann nehmen, was übrig bleibt. Also irgendwann sind ja alle Filmklassiker dann auch verbraucht und alle Rechte eingekauft, und irgendwann bist du dann irgendwie so in die zweite
Criterion dann
zweite Liga.
Nee, aber das wäre auf alle Fälle ein Wahnsinns-Cover. Also, ja, wäre vielleicht mal die Idee für ein Label, einfach dieses Bild zu nehmen. Wenn es das einfach auch gibt, ja.
Ja.
Vielleicht gibt es das Gemälde ja irgendwo. Vielleicht können wir das irgendwie auf einer Auktion mal kaufen.
Ja, schön wäre es.
Ja, dann hänge ich es mir ins Wohnzimmer. Meine Frau findet das bestimmt ganz toll.
Ja. Haben wir noch ein Beat?
Oh, wir haben noch ein paar Beats.
Mhm. Ja.
Wir haben L'Assassinio.
Ja.
Also der Mörder und die Morde. Wir haben mehrere Mörder, aber wir kommen ja, also ich glaube, der interessanteste Mordaspekt sind, glaube ich, eigentlich sind ja zwei. Also erstmal, dass Kitty ja quasi gleich am Anfang als Mörderin ja etabliert wird. Das kommt ja wahnsinnig schnell, weil es immer wieder heißt, Evelyn, die ist in Amerika und die ist nicht erreichbar. Und man sieht ja relativ schnell, dass Kitty und Evelyn sich gestritten haben und Evelyn sich halt den Kopf angehauen hat und dann erstmal dann irgendwie im Burgsee in ihrem eigenen Blut baden durfte, wo dann eigentlich relativ klar ist, okay, die ist wahrscheinlich tot. Das ist jetzt kein sehr elegant aussehender Mord, aber es passt eigentlich so, wie man es so wahrnehmen würde mit, ja, es ist halt ein dummer Unfall gewesen.
Ja, richtig, richtig.
Von daher ist es okay. Also auch wieder ein schönes Bild, ja, wo du dann halt diese schwarzhaarige Frau hast in dem roten Blut. Fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz nett gemacht sogar. Und dann halt natürlich eigentlich alle Morde, die visuell jetzt wirklich was hergemacht haben, sind ja in erster Linie wirklich eine Frau mit schwarzen Haaren und weißem Gesicht in diesem roten Mantel, immer mit einem Messer und immer mit der Lache. Das hat dem Film ja schon sowas wirklich sehr Nettes gegeben, wobei es auch ein bisschen sowas hat wie so eine Drei-Fragezeichen-Episode.
Ja.
Aber gerade mit so diesem Lachen halt so, ja. Bei den drei Fragezeichen wird nicht gemordet. Aber wenn man sich halt so eine Gespensterfigur vorstellen möchte, die bei den drei Fragezeichen auftaucht, finde ich das eigentlich sehr gut.
Ja, es hat so ein bisschen ein verstörendes Element, weil man sich natürlich auch immer wieder fragt, gerade wenn jetzt an Filmen so nicht hundertprozentig packt, ja, wie schafft es eigentlich diese relativ schmale Gestalt, jetzt erwachsene Männer umzubringen? Wie hat die überhaupt die körperliche Kraft? Aber dadurch, dass sie eben auch dieses sehr irritierende, merkwürdige Auftreten hat, da mit ihrer Gesichtsmaske, die man ja erst dann am Ende so sieht, aber auch diesen Umhang, das ist schon, und dieses Kichern dabei, dieses Lachen, das ist schon, ich glaube, das würde mich auch aus der Fassung bringen. Also da würde ich vielleicht auch mal schneller in Messer rennen, als ich sollte. Wobei, also nicht jeder Mord ist so toll. Also ich glaube, diese Assistentin, die auf dem Feld da außerhalb von Würzburg umgebracht wird, die ab dann den Bulli da entführt wird und dann die quasi so aus dem Auto raus direkt ins Messer fällt, da muss ich dann doch schon, es tut mir leid, also ich hoffe, kein Mensch, der uns zuhört, ist mir böse, da muss ich aber dann doch schon ein bisschen kichern, weil also das Tür auf, schreien und dann so irgendwie vor einem Überfall direkt ins Messer ist so, ich weiß nicht, so möchte ich nicht von dann gehen, eines Tages, also dann bitte ein bisschen mehr Action. Oder der Hans Meyer, der einfach da quasi im Gebüsch so ins Gebüsch fällt und dann tot ist.
Ich glaube, bei Hans Meyer fand ich eigentlich das Coolste, dass du die ganzen Prostituierten am Straßenstrich stehen siehst.
Ja.
Und dass du Evelyn im roten Mantel einfach da durchlaufen siehst.
Ja.
Und keine von den Prostituierten stört das, weil mein Gott, da laufen ganz andere Gestalten wahrscheinlich rum.
Ja, das ist eben.
Die läuft so beiläufig da durch, ja.
Ja, das stimmt.
Das fand ich saugeil.
Ich fand die ganze Szenerie wirklich sehr, sehr merkwürdig, aber irgendwie auf so eine merkwürdige Art und Weise fast schon emanzipiert, weil wirklich mit so einer Selbstverständlichkeit da und damit umgegangen wird. Also wie du schon sagst, es stört keinen, aber dann später auch bei, als die Prostituierten bei der Polizei verhört werden, sitzen die eben alle so da und sagen, wow, was, und kam jeden Abend, keine Ahnung, aber haben wir noch nicht drauf geachtet. Uns doch egal. Also es wird alles so als eine große Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Aber auch, ich weiß nicht, das emanzipiert nicht das richtige Wort, es wird auch mit so einer Selbstverständlichkeit darauf reagiert, dass eben der Chef eines großen Modelabels oder Modekonzerns da eben nachts irgendwie am Straßenstrich rumhängt, also wird überhaupt nicht groß drüber geredet, so, ja klar ist das so und die eine hier, Lulu, ist wohl weiß ich nicht, zwar auch erfolgreiches Model, aber dann irgendwie auch gut eben mit Halbweltmenschen gut bekannt und also macht sowas mit, ja gut, das ist eben, ist eine interessante Welt, in der wir uns bewegen. Wir haben ja noch nicht mal hier Peter, also diesen Erpresser erwähnt, der auch noch da irgendwo reinkommt später.
Ja, so ein typischer roter Hering, ja. Also der beeindruckendste Mord mit Sicherheit ist ja die Frau von Martin Hoffmann in der Irrenanstalt. Oder? Also die über den Zaun klettert ja. und dann oben auf dem Zaun aufgespießt wird, so ja. mit Zaun durch Kinn. Durchaus schön, dass, also das ist ja, glaube ich, der eine Splat-Effekt, den du auch hast, wenn man das jetzt so sehen möchte.
Ja, richtig, ja.
Der auch wirklich gut funktioniert und der auch wirklich irgendwo richtig wehtut. Ansonsten, glaube ich, bei den Morden ist es eher so dieses Vorgeplänkel von den Morden, was interessant ist, was ja bei vielen von diesen Filmen ja so ist. Mhm. Also da finde ich, glaube ich, das beim Großvater, was ich gemeint habe, schon fast am interessantesten.
Ja, bei dem überhaupt keine körperliche Gewalteinwirkung stattfindet, ne? Der einfach... Ja. Herzinfarkt kriegt, ja. Ja. Mhm. Ja, das ist auch, also als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich, der Film würde diese Schiene fahren mit und mehr so aufs, in so eine übernatürliche Richtung gehen, als ich eben auch noch nicht wusste, worum es genau geht in dem Film. Ja. Und dass es eben dann doch am Ende ein relativ konventioneller Giallo ist. Also konventionell nicht im Sinne von schlecht, sondern eben einfach hast du schon mal woanders gesehen und nichts Übernatürliches dran. Am Anfang dachte ich, ja, vielleicht wirklich eine Geistergeschichte. Der Film hat ja auch später nochmal so eine Traumsequenz. Das deutet ja irgendwie auch so ein gewisses Interesse des Regisseurs und des Autoren Fabio Pituro an für solche Stoffe, aber ich finde den auch am interessantesten, weil es eben am ungewöhnlichsten ist. Alles andere ist eben Schuss in die Seite oder Messer ins Herz und nicht viel sonst. Ja, eben bis auf den Kopf, bis auf den Kopf da auf dem Zaun. Ja. Der ist toll. Nein, der ist toll. Also es tut mir auch wirklich am meisten weh und es tut mir irgendwo auch am meisten leid, weil natürlich Elisabeth, die Frau von Martin, die er da betrügt mit Kitty und dann später mit Lulu, das ist ja auch wirklich wirklich armselige Figur, die muss einem ja wirklich leid tun. Die Frau ist offenbar geisteskrank oder schwer verwirrt, möchte ich mal sagen. Und ist halt in diesem Sanatorium. Ihr Mann währenddessen, weiß nicht, hier ist der größte Filou und irgendwie steigt mit jeder ins Bett, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und sie hat eigentlich nichts Böses getan, sondern ist eigentlich nur dafür da, um umgebracht zu werden, um irgendwie auf diese 7 Mordopfer zu kommen.
Das Schlimme bei ihr ist ja nochmal, dass das ja so ein ausgefuchster Mord ist. Ja, viele andere, die wissen halt dann irgendwas und werden halt dann ermordet. Mhm. Aber sie sagt ja selber, dass sie ja quasi Evelyn ja auch trifft und dass das ihre Freundin ist. Das heißt, das ist ja vorbereitet worden. Da ist ja dann so eine Art falsche Freundschaft aufgebaut worden, nur um dann gemeinsam so einen Fluchtversuch zu starten, um sie dann bei diesem Fluchtversuch umzubringen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr perfider Mord. Also von daher ist das ja schon wirklich fies. Und das ist ja dann eigentlich auch wirklich so, mein Gott, jeder denkt sich halt, ja gut, die ist verrückt, die denkt sich wahrscheinlich, dass da halt diese Frau existiert, aber die gibt's ja gar nicht.
Ja, ja.
Das ist schon ziemlich das Gemeinste. Aber das sind halt vielleicht auch so Sachen, wo der Film halt so viele so Bälle hochwirft, aber damit dann, das ist halt angedeutet, aber damit hätte man auch was Interessanteres vielleicht machen können. Da ist halt dann leider dann doch nicht so viel da. Das wäre vielleicht interessanter gewesen, wenn man einen Film halt hatte, vielleicht ein paar bestimmte Elemente weglässt, ein paar vielleicht ein bisschen mehr ausbaut. Aber
ja, ein paar Elemente weglässt, ja. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie einen Beat haben, bei dem wir dazu kommen können, aber diese ganze Sache um Peter, gespielt hier vor Fabrizio Moresco, das hat mich schon so ein bisschen gewurmt, dieses Komplott zwischen Rosemary und ihm und dieses... Also so ein Handlungsstrang, also der offensichtlich, wie du schon sagst, ein roter Hering sein soll, aber dann eben auch mit einem sexuellen Übergriff, mit der Vergewaltigung endet. Was auch ist, der Film eben auch so nebenbei so wegerzählt. So, ach guck mal, das ist auch passiert. Und Schnitt. Und ich dachte, okay, das ist jetzt aber doch nochmal ganz schön heftig, was da gerade passiert.
Also der nächste Punkt wäre hier Sospetto e Polizia, also Verdächtigen und die Polizei, da würde Peter irgendwas reinpassen.
Ja. Da passt er gut rein, der Peter.
Also so eine Vergewaltigung mal eben so salopp zu zeigen, das würdest du einfach nicht mehr machen heutzutage im Film natürlich.
Es geht mir auch nicht irgendwie um zeitgenössische Sehgewohnheit, dass ich jetzt sage, ich kann das nicht unterscheiden, dass der Film von Anno Dazumal ist und eben auch eine bestimmte Zielgruppe bedient, darum geht es nicht. Aber es schockiert mich nämlich in dem Sinne auch nicht. Ich hatte nur dann auch damit gerechnet, dass es irgendwo hat eine dramaturgische Notwendigkeit besitzt, aber tut es eben nicht. Außer eine Figur noch mehr zu demütigen, als sie es eh schon ist. Das ist so. Na gut.
Ja, und Peter, der sieht die ganze Zeit aus, einfach wie so ein Drogensüchtiger. Gut, das ist auch so der klassische rote Hering, ist ja immer so dieser Typ, schwarze Haare, blasses Gesicht und sieht halt aus wie ein Drogensüchtiger oder wie so ein Kinderständer. Da gibt es ja auch in Death Walks at Midnight, gibt es auch so eine Gestalt. Weißt du noch, diesen auch so Typ schwarze Haare, blasses Gesicht.
Ja, ja, natürlich.
Ja, ja, genau. Von dem man immer wegrennen muss, weil irgendwas stimmt mit diesem Typ nicht. Ja, das ist halt auch so ein Klischee. Also der kriegt ja auch einen ganz interessanten Abgang mit diesem Mord an ihm, wo er dann wobei, das ist auch so eine Szene, die ist irgendwie okay, aber irgendwie so richtig spektakulär ist sie dann auch nicht. Vor allem, weil er dann noch so dieses Ding hat, wo er dann doch irgendwie Kitty meint, die Wahrheit erzählen zu müssen, weil er so einmal ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Und dann geht er ja drauf. Das ist ja auch natürlich so ein Ding. Irgendjemand weiß was und deswegen müssen ja die Leute ermordet werden. Ja.
Er ist so offensichtlich eben als falsche Fährte in Person. Deswegen eher uninteressant. Ansonsten, ja, der Film wirft eben ein paar mögliche Verdächtige auch in den Mix, was er durchaus gut macht. Also die sterben bloß alle relativ rasch, wo sie eben dann tatsächlich aus der Rechnung so ein bisschen rausfallen. Wie fandest du die Figur des Inspektors? Rino Massé spielt den. Er hat auch einen Namen, aber in den Credits steht hier nichts.
Ich fand ihn eigentlich sehr cool, also weil es ist ganz interessant, weil er eigentlich wirkt, also viele von den Polizisten in Jolly werden ja auch immer als unfähig gezeigt oder korrupt oder sowas, aber er wirkt ja eigentlich wie ein guter, gewissenhafter, aufrichtiger Polizist. Und der eigentlich ganz klar ermittelt und die Sachen angeht und so, aber du hast ja halt das Gefühl, der ist halt immer irgendwie so zwei Schritte hinten dran. hat er nicht viel Glück, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber somit mit seinem Auftreten und der hatte so einen coolen Schnurrbart. Ich mag eigentlich die Figur ganz gern, weil du eigentlich schon das Gefühl hast, okay, da ist eigentlich jemand schon dem Mörder auf den Fersen und auch eigentlich aus gewissem Maßen ja auch Kitty auf den Fersen,
ja.
der durchaus auch den Fall lösen kann. Und das wird ja schon etabliert eigentlich gleich von Anfang an, okay, wir haben einen fähigen Polizisten am Start, kein Deppen oder kein wird aber, glaube ich, einfach mit ihm auch nichts wirklich gemacht zum Ende hin. Das ist, glaube ich, das, was mich fast am meisten stört.
Ne, mich hat es gar nicht gestört. Ich finde den eigentlich so für einen Giallo ganz gut, also in einem völlig ausreichenden Rahmen eingebunden. In dem Sinne, dass man eben schon merkt, da ist eine polizeiliche Präsenz, da wird auch ermittelt, da wird was getan, aber es ist eben nicht so präsent wie jetzt in anderen Sachen, die schon so die Grenze zum Poliziotesco überschreiten, wie jetzt Tod trägt schwarzes Leder, wo eben halt die polizeilichen Ermittlungen wirklich so im Mittelpunkt dann plötzlich stehen. Und man so ein bisschen klar dieses wer stirbt als nächster Aspekt so ein bisschen vernachlässigt wird, also der Handlungsstrang. Insofern, ich finde es okay, dass er ab und zu aufschlägt, aber er niemals wirklich noch so eine nennenswerte Rolle hat, außer ein bisschen Kompetenz zeigen oder wieder eben verschwinden, bis er wieder gebraucht wird. Dass er am Ende nichts wirklich mit der Aufklärung des Falls zu tun hat, ist jetzt, zeigt ihn nicht im besten Licht, aber ich finde es auch vollkommen okay, dass es eben in der Familie bleibt. Ich finde es jetzt auch eher schade gefunden, wenn er derjenige gewesen wäre, der mit gezogener Waffe in dieses Gemäuer reingelaufen wäre und hätte gesagt, ich krieg dich, du Frau im roten Umhang. Also insofern alles gut. Aber er ist relativ blass, das stimmt schon, ohne dabei jetzt irgendwie inkompetent zu wirken.
Er hat halt eine wichtige Rolle natürlich jetzt rein für Exposition und für den Plot, weil er immer da ist und die Leute fragt, na, wo warst du? Na, wie schaut's aus? Und dadurch halt, weil Kitty ist ja auch so ein typisches Giallo-Ding, Kitty ist ja relativ passiv.
Ja.
Und nur um das ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen reinzustochern und aus den Figuren ein bisschen was rauszuholen, ist ja schon wichtig. Das ist ja natürlich schon so, ja, mit Martin Hoffmann, wo waren sie? Wo der Mord war. Ja, ich war da in einem Meeting mit 18 anderen Leuten. Dafür ist halt schon ganz wichtig.
Ja, und die klassische Polizistenreaktion, der auch nicht zufrieden ist, das wird einem hieb- und stichfesten Alibi und dann sagt, naja, wir werden sehen. Und ich denke so, das ist so, ich liebe das grundsätzlich in Krimis. Ich liebe diese Dynamik, wenn gesagt wird, hier, ich habe ein absolut unumstößliches Alibi und dann der Ermittler dann sagt so, naja. Ja, weil er sagt das ja, stimmt. Er sagt, er ist immer bei der Vorstandssitzung genau zu der Zeit. Und
Ich mag auch, wie immer alle Verdächtigen so einberufte, wie so ein bisschen wie so bei so einem Agatha Christie-Ding, ja.
Ja, schon.
Stimmt. Also da gibt es auch am Anfang dieses alte Meeting und so, ja, also, sie könnten ja alle verdächtig sein. Da siehst du Rosemarie und Lulu und Kitty und Martin und einfach mal so alle Verdächtigen mal so zum Angucken, ja.
Ja.
Nur nicht die tatsächlichen Verdächtigen.
Ja.
So oder eigentlich doch und irgendwie auch nicht, gell?
Ja.
Nicht die Drahtzieher.
Ja.
Hast du irgendjemand verdächtigt im Laufe des Films, oder?
Oh, schwierig. Also, nicht so wirklich. Da war eigentlich niemand da. Also, ich wusste, es kann nicht der Inspektor sein. Ich muss mich auch wirklich daran zurückerinnern, wie das war vor ein paar Jahren, als ich den Film zum ersten Mal sah. Die anderen sind so offensichtlich als falsche Fährten konzipiert, die anderen Figuren, so wie Peter, das ist mir vollkommen klar, dass er oder Rosemary, dass die irgendwie nicht die Mörder sein können. Und alle anderen sind dann irgendwie auch zu schnell tot. Ich habe ehrlich gesagt noch niemanden wirklich konkreten Verdacht gehabt. Eigentlich alleine nur aufgrund dieses, auf Basis eines Ausschlussprinzips hätte man eigentlich drauf kommen können, wer der Mörder oder die Mörderin ist. Tatsächlich. Ich meine, es gibt zwar diesen Twist, der einiges erklärt, aber eben nicht alles. Nämlich, wer gehört noch zur Familie? Rosemary ist die vergessene Schwester. Ja, richtig.
Das ist schon ein toller Twist, wo du dann der Großvater hat dann einen riesen Aufwand betrieben, um dann möglichst wenig Stress zu erzeugen.
Ja, ja.
Und dann quasi Maximalprobleme eigentlich verursacht, ja. Und am Ende ist ja nur noch eine Enkeltochter übrig.
Ja.
War nicht so der gute Masterplan.
Ja, stellt den Film auch vor die Schwierigkeit, das erklären zu müssen, was recht schwierig ist. Und also die Szene fand ich dann eben auch von allen am unelegantesten, wo dann halt dieser expositorische Moment kommt, wo einfach die Handlung, dieses dramatische Finale dann ungefähr innehält für ein, zwei Minuten. Und ich glaube, Franziska die ganze Handlung erklärt, so was wirklich passiert ist und wer wirklich was gemacht hat und wo und wer noch lebt und wer tatsächlich tot ist. Und ich mir schon gedacht habe, ja, so irgendwie überraschend das ist, so unelegant ist das Ganze auch.
Ja, vor allem glaube ich auch, dass dies Martin erklärt und nicht der Schwester so als finales Ding.
Ja.
Weil gegenüber der Schwester, da wäre vielleicht noch irgendwas Emotionales da und
stimmt.
Sowas Triumphierendes, aber dem Deppen, mit dem die Schwester halt.
Nee, sie hat mit Martin nichts zu tun. Sie ist ihm, glaube ich, irgendwie vor einmal begegnet oder so.
Ja, und das macht es halt irgendwie so uninteressant. Ja, wenn das jetzt gegenüber der Schwester gewesen wäre und sie die ist jetzt dann da unten und das Wasser läuft langsam rein und sie ist dann da oben und flüstert ihr das dann zu. Das wäre irgendwie noch ganz geil gewesen, aber so. Ja.
Und da kommt jemand reingestolpert, mit dem man gar nicht mehr rettet, nämlich Franziskas Ehemann.
Ja.
Herbert Sieler, gespielt von Nino Korda und. Er schießt sie kurzerhand, ne?
Ja, und da hat auf einmal hat der Typ dann so ein gutes Gewissen und hilft dann auf Kitty zu retten und geht dann selber so doof drauf, ja.
Also ich liebe die Mise-en-Scène von dem Ganzen. Also es ist ein tolles Szenario, wie sie da sitzt, irgendwie sich da auf dieses Sportcoupé lehnt von Martin und nein, tu es nicht. Aber es ist tatsächlich eine ganz merkwürdige Zusammenkunft dann am Ende von Figuren, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, nämlich die, an denen wirklich unser Herz hängt, von der ich mal sagen würde, was hauptsächlich Kitty ist, die ist gar nicht dabei eigentlich beim großen Finale. Die ist nämlich irgendwo unten und schreit, weil die Ratten gerade durch die die irgendwelche Rohre gespült werden. Und die darf gar nicht dabei sein bei diesem großen, bei der Klimax des Films, was ich so ein bisschen doof finde, aber naja, gut, egal.
Es ist ganz komisch, das ist ja auch dann der Klimax, wo sie dann rausgeholt wird aus dem Ding. Dann auf einmal ist dann die Polizei da, um zu helfen, mal aufzumachen.
Ja, ja.
Also hat Martin ja auch keine wirkliche Szene mehr, weil der ist ja auch so außen vor. Und ihr Schwager darf halt dann noch so komisch sterben.
Ja.
Die Idee ist ja wirklich ganz cool, also dass du das Wasser reinlässt und dass sie dann langsam in diesem Kerker ertrinkt mit ihrer toten Schwester im selben Raum. Also ich habe ja als nächstes wäre ja Skiocese, so die Talo-Quatsch-Momente. Ich weiß nicht, ob sie Talo-Quatsch ist, aber es ist halt vielleicht alles nicht so hundertprozentig elegant dann aufgelöst.
Ja.
Ich finde die grundsätzliche Idee, glaube ich, dass du die andere Schwester holst und die andere Schwester dann so nach und nach so manipulierst, dass sie das dann macht. Durchaus ganz interessant.
Ja.
Aber es ist halt alles so an den Haaren herbeigezogen und einfach dann so in so einer komischen Expositionsszene so auserklärt worden, um dann halt nochmal so den Bogen zu spannen, warum das jetzt alles überhaupt passiert ist. Nur um da ein bisschen mehr Kohle zu erben.
Ja, ja. Das Personal macht schwierig. Wie gesagt, ich finde auch den Figur. Ich komme gleich zum Quatsch, weil es gibt noch so ein, zwei Quatschsachen, die ich auch gerne erwähnen möchte. Aber ich glaube, es rächt sich eben am Ende des Films leider, dass der Film einfach figürlich so ein bisschen, was seinen Cast betrifft, einfach so überladen ist und eben nicht die Zeit geblieben ist, auch bestimmte Figuren einfach in der Art und Weise zu zeigen, die einem eben auch ein bisschen emotional nahe geht. Also tatsächlich, ich muss gar. Also so lang. Nichts gegen Ugo Paliay als Martin, aber er macht seine Rolle, spielt er total kompetent, aber das ist einfach ein Nichts von Figur, genauso wie eigentlich auch Franziska, der Inspektor, eigentlich fast alle, bis auf Kitty, die so ein bisschen mehr Charisma hat, aber eben auch durch ihre Schauspielerin, die das eben ganz sehr gut macht. Aber eben am Ende sind dann eben auch viele Figuren involviert, also Martin und der Inspektor, von denen ich mir denke, ja, warum hat mich das jetzt irgendwie zu interessieren? Also ich hätte mich dann tatsächlich lieber bei den Figuren geblieben, die mich interessieren. Und das sind aber einfach leider sehr, sehr wenige. Und ich soll mich dann, glaube ich, sagt mir der Film durch seine Bilder, die er mir zeigt, freuen, dass Martin das Ganze überlebt hat. Aber Martin ist eben auch ein Ehebrecher und generell kein netter Kerl. Also keine Szene in diesem Film hat mir irgendwie zu verstehen gegeben, dass echt ein Typ, mit dem du mitfiebern musst. Weil der ist immer so ein bisschen so, lass dich mit dem Mist in Ruhe. Der, sich nicht eben nur für Kitty interessiert, mit der er eben seine Frau betrügt, sondern einfach eigentlich dann auch noch deutliches Interesse zeigt an Lulu, als die sich an ihn ranschmeißt. Also mehr als deutlich. Aber am Ende, glaube ich, sagt der Film uns, jetzt freu dich doch, dass der überlebt hat. Ich weiß es nicht. Ich meine, erzählt er das alles, Kitty? Er muss es ja nicht. Ich überlege mir gerade, ob er ihr das alles erzählt. Also, was da mit seiner Frau, mit Lulu, also das, von seiner Frau weiß sie ja, aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, er sollte besser die Klappe halten.
Der Schnurrbartpolizist hat quasi ihr gesagt, der Typ hat dich gerettet.
Ja.
Und deswegen ist sie ihm dankbar und sitzt bei ihm im Krankenwagen.
Ja.
Ja gut, aber die sind ja trotzdem in einer Beziehung. Das heißt, als Freundin ist ja so oder so bei ihm.
Ein Quatschmoment, also einen schönen Moment fand ich, den ich aber eigentlich ganz süß ist, fand, war, bevor Kitty da in den Katakomben auf die vermeintliche Evelyn stößt, macht sie erstmal eine andere Tür auf und dahinter liegt auch schon eine Leiche. Also sie macht die Tür nicht ganz auf, sondern in dem Moment, wo sie merkt, dass ein Gewicht gegen die Tür drückt, macht es sie einfach wieder zu. und öffnet dann die nächste Tür. Und da hinterher ist dann eben die Mörderin. Was ich irgendwie ganz schön fand. Ich weiß nicht, ob es lustig gemeint war, aber sie macht diese Tür so auf und dahinter ist halt ein toter Körper und dann macht sie die Tür wieder so halb geöffnet wieder zu, ohne dass sie jemals sieht, dass da jemand ist. Ich habe die Szene nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, diesen Moment, warum der da ist. Aber er ist nun mal da. Ansonsten, ja, ich meine, so, das hat man, glaube ich, aber auch schon so im Vorbeigehen erwähnt. Makel eben an den relativ unspektakulären Morden ist eben, deshalb die teilweise etwas sehr, dass sie wirklich teilweise fast von selbst ins Messer fallen. Das sind immer so die Momente, in denen ich mir dachte, so, ja, komm, gibt euch mal ein bisschen mehr Mühe beim Sterben. Also, so schmerzlos ist kein Tod. Das empfand ich dann auch schon so als ein bisschen quatschig, wenn die dann quasi schreien und dann irgendwie mit offenen Armen, dann habt ihre Mörder ins Messer laufen oder ihre Mörderin. Aber gut, so ist das eben. Fleisch ist weich in solchen Filmen und sehr leicht verletzbar.
Ja, und einmal so ein Messerstoß und das Thema ist erledigt. Und,
Franziskas Geständnis ist natürlich tatsächlich, glaube ich, der größte Blödsinn eigentlich. Also einfach auch, aber vielleicht auch einfach eine Unmöglichkeit, dass eleganter zu inszenieren, weil wenn du mit so einem Drehbuch gestrandet bist in der unterfränkischen Provinz und du hattest ja nur hier wie Miralja und seine Kollaborateure 4 Wochen, um das Ganze zu filmen, dann bleibt eben auch keine Zeit zu sagen, vielleicht gehen wir die Szene nochmal anders an, kannst hier nicht nochmal ein bisschen umschreiben. Nee, das muss dann eben wahrscheinlich auch, weil sie diese Location nur für einen halben Tag gemietet hat, dann eben auch schnell gedreht werden und das wirkt dann eben so ein bisschen bemüht. So, ich erkläre euch jetzt mal die Handlungen. Und warum erkläre ich es dir? Keine Ahnung, weil du der Lover von meiner Schwester bist und wir kennen uns kaum. Aber hier ist meine Lebensgeschichte. Das ist mein Geständnis. Aber gut.
Es wirkt halt auch nicht wie ein Film, wo dann jemand irgendwie nächtelang wach geblieben ist und sich den Kopf darüber zerschlagen hat, wie du bestimmte Sachen jetzt machst oder inszenierst oder irgendwas.
Klar. Ja, klar.
Sondern halt wie so ein typischer Film aus der Zeit, den du halt runtergedreht hast, ja, was du gemeint hast, im relativ knappen Zeitraum. Das Drehbuch ist halt relativ schnell runtergeschrieben worden und dann machst du es halt dann so. Das ist halt immer so ein bisschen schade, ja, wo du könntest ja aus der Geschichte schon natürlich mehr rausholen. Aber es ist halt alles immer so ein bisschen an der Oberfläche. Was haben wir noch? Einen haben wir noch hier, I Momenti Migliori, also der Barra-Farbmoment oder andere Highlights. Mhm. Also jetzt irgendwie so einen ganz großartig ausgeleuchteten Moment wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, die Highlights hatten wir eigentlich schon, oder? Die Frau in Rot.
Ja, ich finde dieses, dass er noch so offensichtlichere Bezüge so auf audiovisueller Ebene hat, da zum Gothic-Horror-Grusel so vergangener Tage, Hammer-Horror und Co., Amicus-Horror, also mit den Ratten am Ende in den Katakomben, das fand ich schon sehr, 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 sehr heiß. So ein bisschen Grand-Guignol, so ein bisschen einfach Exzess, möchte ich sagen.
Ja.
Das hat mir ein bisschen gefehlt im Laufe des Films, dass ich mir öfter mal dachte, ja, geht doch noch so ein bisschen mehr in die Vollen. Es ist 72, es ist nicht mehr 62. Nichts gegen Bava, ich liebe Mario Bava, aber er war in den meisten seiner Jolly- oder Horrorfilme eher elegant und nicht so exzessiv. Und eigentlich wäre jetzt die Zeit, um mal einfach ein bisschen mehr zu zeigen. Und der Film zeigt irgendwie erstaunlich wenig bis kurz vor Schluss. Und die Ratten immerhin. Also ist jetzt kein Lieblingsfarbmoment oder so. Das passt nicht in die Kategorie so richtig, aber ist so ein Lieblingsmoment. Als die Ratten kommen, dachte ich mir, oh cool, Ratten. Ich liebe Ratten in Horrorfilmen. Auch wenn es immer dieselben 10 Ratten sind.
Ja, klar, aber trotzdem. Auch dieses Ding, wo dann das Wasser darunter
trifft. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht schlecht. So.
Ja. Also das sieht schon wirklich nach einer ordentlichen Flutwelle aus. Also das ist schon sehr schön. Ich mag auch die Anfangssequenz wirklich gern. Also das mit den Mädchen noch und dem Großvater, auch wo dann die kleine Schwester so ein bisschen durchdreht. Der Großvater dann erstmal dann so intervenieren muss und dann sind die Geschichte erzählt und wo du halt auch eher nur dieses Horror-Ding so ein bisschen hast und diesen Aufbau hast, das fand ich halt sehr, sehr schön.
Ja.
Also das gefällt mir wirklich alles ganz gut.
Dem stimme ich zu. Ja. Das ist auch so für mich so. Das sind so die zwei Highlights am Anfang und am Ende und zwischendrin die rote Dame.
Oh ja, weil der Großvater ist auch eine der coolsten Figuren im Film.
Ja, definitiv, ja.
Also den siehst du und denkst, oh, das ist schon cool, der Großvater in seinem Rollstuhl, und dann erzählt er den Enkel dann irgendwie Horrorgeschichten.
Ja, ja. Rudolf Schindler ist auch so jemand, der hat ja, glaube ich, in den Lümmelfilmen auch immer mitgespielt, und das ist der begleitet mich eben auch mein ganzes Leben lang. Wenn ich den so sehe, habe ich immer gleich ein gutes Gefühl. Weil ich kenne ihn aus frühesten Kindheitstagen irgendwie, aus dem Kommissar, aus den Lümmelfilmen, aus jedem blöden Schlagerfilm der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, da hat er irgendwie mitgespielt. Und da fühlt man sich gleich zu Hause, wenn man den sieht. Den möchte man auch zum Großvater haben.
Gott, ich muss nur dran denken, da gibt es diese Szene, wo der Großvater gestorben ist, und dann kommt Franziska doch dann rein zu ihm ins Zimmer. Und sie trägt dann so ein Negligé, wo die Brüste halb so fast rausfallen. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob das Outfit ist, wo man das zum Großvater ins Zimmer geht. Das war Italo. Ein Quatschmoment so ein bisschen, wo ich mir denke so, ich glaube, die ist niemals so sexualisiert wie in dieser einen Szene. Und ich fand das so irritierend.
Ja, gut. So ein Großvater erlebt nicht viel. So war das damals.
Ja. Das Nachtgewand, wenn man sich um den kranken Großvater kümmert. Ich fand das irgendwie so geil. Ja. Film aus der Zeit. Nee, aber.
Hast du doch berühmte letzte Worte? Oder sagen wir, verleihen wir einfach mit einer warmen Empfehlung mit kleinen Abstrichen?
Ich würde sagen, warme Empfehlung mit kleinen Abstrichen. Gibt eine schöne Blu-ray von Arrow, kann man sich definitiv holen, gerade wenn der im Sale ist, vielleicht auch mit dem anderen Film Miralia, oder?
Ja, Miralia,
The Night Evelyn Stood Out of the Grave. Hast du den gesehen? Also ich habe mir den auch geholt, ich habe den nur noch nicht angeschaut. Manche meinen, der ist ein bisschen weniger rund.
Er ist ein bisschen haarsträubender. Ich möchte jetzt irgendwie auch nicht zu viel vorwegnehmen als dieser hier. Er hat natürlich irgendwie dieses übernatürliche Element, was diesem hier so abgeht. Ich finde ihn auch nicht verkehrt. Grotte der vergessenen Leichen. Das Schönste ist eigentlich der deutsche Titel, muss man sagen.
Cool, ja.
An dem Film. Aber qualitativ geben die sich nicht viel. Ich glaube, wenn einem das hier gefällt, gefällt einem auch der andere. Aber es ist, ich würde sagen, es verwundert eben manchmal doch, aber jetzt mit fortschreitender Zeit immer weniger, wem Arrow so ein Boxset widmet und wem eben nicht. Und so sehr ich die beiden Miralias mag, er hat ja auch noch andere Sachen gemacht, aber das sind eben so seine beiden Jolly, so sehr verwundert ich es mich doch, dass man ausgerechnet bei den beiden gesagt hat, okay, die kriegen extra so eine schöne harte Box mit vielleicht irgendwie noch einem Booklet dazu und eben nicht andere Filme, die vielleicht nominell oder qualitativ herausragender sind. Aber gut, ich meine, mich freut's. Gut, dass es sie gibt. Und der Herrn Miralja eben wahrscheinlich auch, weil der lebt ja immer noch. Also sagt zumindest die IMDb.
Ja.
Wenn es denn stimmt, ist er jetzt um die 95 plus minus. Herzlichen Glückwunsch. Also.
Erzählt jetzt wahrscheinlich auch seinen Enkeltöchtern irgendwie so eine Horrorgeschichte mit irgendeinem Familienfluch.
Meinst du, hat auch so Gemälde bei sich da im Zimmer hängen irgendwo?
Ja, und in zwei Jahren lesen wir dann, dass er zu Tode erschreckt worden ist.
Lieber Alexander, wo kann man dich sonst so hören, bevor ich sage Tschüss oder Ciao?
Also, ihr findet mich und meinen Podcast-Partner René bei Abspanngucker unter abspanngucker.de. Ihr findet Abspanngucker natürlich auch auf iTunes. Und normalerweise sind wir am aktivsten auf Twitter unter @abspannpodcast. Das wäre so die beste Adresse zum Reinhören.
Sollte man folgen, sollte man hören, sollte man abonnieren.
Oh, danke schön, danke. Gut, war wieder schön, bei dir Gast zu sein. Ich bin immer gerne da.
Wir haben noch so viel vor. Also ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn man uns gemeinsam entweder bei euch drüben im Feed oder bei uns hier nochmal in diesem Jahr hört.
Da kriegen wir was hin, ja.
Gibt noch ein, zwei Sachen zu bereden.
Ja, definitiv.
Vielen, vielen Dank. Immer ein großes Vergnügen. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Alexander.
Danke auch. Ciao, ciao.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.